SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. 3 Milliarden Franken für den Straßenverkehr.
Der Verkehr hat zugenommen und entsprechend steigen Unterhalts- und Betriebskosten an. Zweitens haben wir über 21.000 Staustunden, also wir müssen das gegen die Engpässe unternehmen.
Verkehrsministerin Leuthard eröffnet den Abstimmungskampf über den Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Klingt trocken, ist aber politisch brisant. Ausgerechnet die oberste Währungshüterin sitzt wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder auf der Anklagebank. IWF-Chefin Christine Lagarde muss sich ab heute in Paris vor Gericht verantworten. Die Hintergründe. Dann erklären wir, warum in Rumänien die Sozialdemokraten bei den Wahlen erneut oben aufschwingen, obwohl sie als notorisch korrupt verschrien sind. Und um eins, sie haben Basketball gespielt, hatten Haus und Arbeit, ein Leben vor der Flucht. Das Projekt Life Jacket gibt Flüchtlingen ihre Geschichten zurück, aufgezeichnet auf ihren Schwimmwesten. Diese Woche in einer Ausstellung in Bern und heute bei uns im Tagesgespräch. Im Studio sind Brigitte Kramer und Fabian Schlurp mit den Nachrichten.
Die Firma Facebook Schweiz kann nicht dazu gezwungen werden, Nutzerdaten herauszugeben, so lautet ein Entscheid des Bundesgerichts. Der Grund? Facebook Schweiz besitze diese Daten gar nicht. Das Urteil bezieht sich auf die Klage eines belgischen Journalisten, der auf einem angeblichen Schweizer Facebook-Konto beschimpft worden war. Er klagte gegen den anonymen Verfassung wegen Verleumdung und übler Nachrede und erhielt vorerst Recht. Facebook Schweiz akzeptierte das Urteil nicht und verwies auf Facebook Irland. Dort lägen die Daten von Nutzern außerhalb Nordamerikas. Das Bundesgericht sieht die Rechtslage auch so. Facebook Schweiz sei nur eine Support- und Marketingfirma. In der Schweiz sind mehr Mietwohnungen auf dem Markt und sie sind im Internet auch länger ausgeschrieben. Das zeigt der Online-Wohnungsindex, den der Verband der Immobilienwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft in Zürich regelmäßig erstellt. Demnach wurden im Sommerhalbjahr 2016 auf Internetplattformen 12% mehr Wohnungen angeboten als im Vorjahreszeitraum. Und eine Wohnung blieb im Durchschnitt auch 5 Tage länger inseriert, bis sie vergeben war, nämlich 33 Tage. Der Verband führt die Entwicklung auf 2 Faktoren zurück. Es wurden mehr Mietwohnungen gebaut und die Einwanderung in die Schweiz geht zurück. Die Hilfsorganisation Oxfam hat eine Liste mit den ihrer Ansicht nach schlimmsten 15 Steueroasen veröffentlicht. Den ersten Platz auf der Liste belegt Bermuda, gefolgt von den Cayman-Inseln und den Niederlanden. An 4. Stelle liegt die Schweiz. Diese Länder würden Unternehmen helfen, Steuern zu umgehen. So entgingen laut Oxfam armen Ländern jedes Jahr 100 Milliarden Dollar. Nach den Bombenanschlägen in Istanbul fliegt die türkische Luftwaffe nun Angriffe auf Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Norden Iraks. Die türkische Polizei hat außerdem mehr als 100 Mitglieder der mehrheitlich kurdischen Partei HDP festgenommen. Unter den Festgenommenen sind nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu die Parteivorsitzenden von Istanbul und Ankara. Bei 2 Bombenanschlägen nach einem Fußballspiel sind am Samstag 44 Menschen getötet worden. Die sogenannten Freiheitsfalken Kurdistans bekannten sich zur Tat. Sie gelten als Splittergruppe der PKK. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach den Anschlägen Vergeltung angekündigt. Im syrischen Aleppo setzt sich der Vormarsch der Regierungstruppen im Osten der Stadt offenbar fort. 98% der Gebiete im Osten Aleppos seien wieder unter Kontrolle der Regierung, erklärte ein Militärsprecher am Mittag. Von 90% spricht die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht. Der Militärsprecher erklärte, die letzte Phase der Operation zur Rückeroberung Ost-Aleppos habe begonnen. Diese werde fortgesetzt, bis das letzte kleine Gebiet der Rebellen unter Kontrolle sei. Das offizielle China reagiert, Zitat, «extrem besorgt» auf die jüngsten Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur sogenannten «Ein-China-Politik». Diese Politik sei die Basis für die Beziehungen zwischen China und den USA, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Donald Trump hatte die Ein-China-Politik der USA in Frage gestellt. Die USA könnten eine Gegenleistung dafür verlangen, dass sie Taiwan nicht als eigenständigen Staat betrachteten, sondern als eine Provinz Chinas, so Trump. Das Wetter: Am Nachmittag scheint vielerorts die Sonne, im Mittelland bleibt es teils neblig. Morgen breitet sich der Hochnebel über dem Flachland aus. Außerhalb des Nebels bleibt es ziemlich sonnig. Im Norden liegen die Temperaturen um 3 Grad. Im Tessin gibt es mit Nordwind bis zu 12 Grad.
Keine Engpässe mehr auf den Autobahnen und rund um die Städte. Unsere Straßen sollen auch in Zukunft den Verkehr schlucken können und gut unterhalten sein. Das will der Bund mit dem Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Im Februar stimmen wir darüber ab. Heute hat Verkehrsministerin Doris Leuthardt den Abstimmungskampf eröffnet. Inlandredaktor Samuel Buri.
3 Milliarden Franken jährlich sollen in die neue Straßenkasse fließen. Bundesrätin Leuthardt erklärt, wieso es diesen Straßenfonds braucht für die Autobahnen.
Der Verkehr hat zugenommen und entsprechend steigen Unterhalts- und Betriebskosten an. Zweitens haben wir über 21'000 Staustunden, also wir müssen was gegen die Engpässe unternehmen.
Und drittens würden die Agglomerationen unterstützt. Dort fließt Geld in Straßen und öffentlichen Verkehr. Das Geld kommt etwa aus einer Erhöhung des Benzinpreises um 4 Rappen. Dann fließt auch die Importsteuer für Autos in den Topf plus 10% der Mineralölsteuer. Dieses Geld landete bis anhin in der allgemeinen Bundeskasse. Genau das stößt vielen Linken sauer auf. Die SP lehnt den Straßenfonds ab. Der Solothurner Nationalrat Philipp Hadorn sagt, ein Straßenfonds sei zwar nötig,
doch die Ausgestaltung, wie sie jetzt ist, ist problematisch. Es werden über 600 Milliarden Franken der Bundeskasse entzogen. Das ist das Hauptproblem.
Bei der Behandlung im Parlament hatten die bürgerlichen Parteien den Fonds nach ihrem Gusto abgeändert. Für Regula Ritz, die Präsidentin der Grünen, ein Unding.
Wir hätten erwartet, dass die bürgerliche Seite da ein bisschen Maß hält. In einer finanzpolitisch schwierigen Zeit, sie hat es nicht gemacht und deshalb werden wir diese Investitionen so wahrscheinlich ablehnen.
Die Finanzierung des neuen Fonds stört die Linke. Das Fuder sei überladen worden. Verkehrsministerin Doris Leuthardt widerspricht. In ihren Augen ist der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds
ein ausgewogenes, faires Finanzierungskonzept.
Ausgewogen deshalb, weil die Last auf viele Schultern verteilt wurde. Abgestimmt wird am 12. Februar. Weil von der Straßenkasse viele Regionen profitieren, sind auch Kantone und Städte mit im Boot. Im bürgerlichen Parlament ging der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds glatt durch. Die Gegner werden an der Urne wohl einen schweren Stand haben.
«12.38 Uhr, Ihren Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Kohle ist Gift fürs Klima. Trotzdem wird sie sich als wichtige Energiequelle noch lange halten, zeigt der neueste Bericht der Internationalen Energieagentur. Aleppo unter Dauerbeschuss, die syrischen Rebellen ratlos. Unser Nahost-Korrespondent hat mit Oppositionellen im Exil sprechen können. Und Alfred Bruni hat einen Milchautomaten erfunden und verhilft den Bauern damit zu einem besseren Geschäft.
Macht Freude, oder? Das ist schon ein bisschen das Ding, dass der Bauer etwas mehr hat von seinem Produkt.
Mehr zum Boom mit der frischen Milch direkt ab Hof, kurz vor 1. Zuerst zu Christine Lagarde. Die Grande Dame der Finanzwelt sitzt ab heute in Paris auf der Anklagebank. Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, IWF, muss sich wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder vor Gericht verantworten. Charles Liebherr in Paris. Was genau wird Christine Lagarde denn vorgeworfen?
Viel, viel zu viel Nachlässigkeit, das ist der Vorwurf von Christine Lagarde. Sie habe nicht im Interesse des französischen Staates gehandelt, als Ministerin damals, als eben Bernard Tapie 400 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen wurden für den Verkauf von Adidas an die Crédit Lyonnais. Zu schnell abgesegnet habe sie, dass ein Schiedsgericht diese Entschädigungsfrage zu klären habe. Sie habe zu wenig genau geprüft, wie das Schiedsgericht zusammengesetzt wurde. Das Urteil habe sie dann schließlich auch nicht in Frage gestellt und auch nicht von einer höheren Instanz prüfen lassen. All das hätte in den Augen der Untersuchungsbehörden aber gemacht werden müssen. Und hierfür müsse sich Frau Lagarde nun im juristischen Sinne auch verantworten. Sie selber rechtfertigte sich gestern am Fernsehen etwas anders. Sie sagte, ich denke, wir sind alle irgendwo in unserem Leben etwas fahrlässig. Und das wird wohl auch ihre Verteidigungslinie sein diese Woche, nämlich, dass sie eben nicht vorsätzlich nachlässig war.
Der Fall wird von einem Spezialgericht verhandelt, das vor allem politisch dominiert ist. Es besteht aus 12 Parlamentarierinnen und Parlamentariern und nur 3 Richtern. Warum diese politische Dominanz?
Ja, dieses Spezialgericht wurde 1993 geschaffen, um die Verantwortlichkeiten von Ministern zu klären, die ansonsten ja juristisch von ihrer Immunität profitieren könnten. Und die Zusammensetzung des Gerichtes, Sie haben es gesagt, 12 Parlamentarier aus den beiden Kammern und 3 Richter des Kassationsgerichtes, das macht eben deutlich, dass es zwar um juristische Fragen geht vor diesem Gericht, diese aber immer auch vor einem politischen Hintergrund zu bewerten sind. Das Spezialgericht kann dann schon Bußen und Gefängnisstrafen für Minister aussprechen, eben aber auf der Grundlage geltender Gesetze.
Interessant ist der Fall ja vor allem auch, weil Christine Lagarde IWF-Chefin ist. Es stellt sich die Frage, ob dieser Prozess mit dieser Funktion vereinbar ist oder anders gefragt, was blüht ihr denn im schlimmsten Fall?
Ein Jahr Gefängnis, 15.000 Euro Buße wären als Strafmaß möglich für die ehemalige Ministerin und heutige IWF-Direktorin. Alles hängt natürlich vom Ausgang dieses Prozesses ab. Würde Frau Lagarde verurteilt, dann geht es nicht lange und Rücktrittsforderungen sind auf dem Tisch, das ist klar. Einfach weil die Funktion der IWF-Direktorin natürlich schwer vereinbar wäre mit der Tatsache, dass eine Direktorin wegen Fahrlässigkeit als Ministerin verurteilt wurde. So weit sind wir aber noch nicht, muss man auch sagen. Noch ist Frau Lagarde ja im Amt als IWF-Direktorin und noch ist sie ja unschuldig.
Danke für diese Einschätzungen, Charles Liebherr in Paris. Sie gilt als notorisch korrupt, die Sozialdemokratische Partei in Rumänien. Vor einem Jahr hat ihre Regierung nach Protesten gegen Korruption zurücktreten müssen. Doch jetzt ist sie bereits wieder zurück. Sie hat die Wahlen mit großem Vorsprung gewonnen. Warum schwingt eine solche Partei immer wieder oben auf? Erklärungen von unserem Korrespondenten Urs Bruderer.
Gegen den früheren sozialdemokratischen Premier Viktor Ponta laufen derzeit 2 Verfahren wegen Korruption. Ebenso gegen viele seiner Berufskollegen und Parteifreunde. Pontas Finanzminister wurde auf einem Friedhof mit einem Plastiksack voller Bargeld erwischt. Sein Schwiegervater wurde verurteilt. Viktor Ponta wurde gestern mit einem Spitzenresultat ins Parlament gewählt. Korruption ist das Gegenteil einer Politik, die auf sozialen Ausgleich bedacht wäre. In einem korrupten System bereichern sich wenige auf Kosten der Allgemeinheit. Der Name der rumänischen Sozialdemokratischen Partei ist Etikettenschwindel. Doch vielen Wählerinnen und Wählern scheint das egal. Und das Resultat von gestern ist für sie eine Bestätigung. Denn Korruption mag für ihr Land von Nachteil sein, für ihr Dorf aber ist die nächste Regierung womöglich ein Segen. Nicht umsonst haben sie im Frühling schon einen sozialdemokratischen Bürgermeister gewählt. Jetzt stehen die Chancen gut, dass ihr Dorf an die Bukarester Geldtöpfe kommt. Ein korruptes System begünstigt den Starken. Es lohnt sich, den wahrscheinlichen Sieger zu wählen, auch wenn er ein Schurke ist. Das mag kurzfristig gedacht sein, aber die rumänischen Wähler sind nicht dumm, sie sind berechnend. Und sie sind in der Minderheit. Die Beteiligung lag gestern unter 40%. Viele Wahlberechtigte sind frustriert von der rumänischen Politik und haben jeden Glauben an den Wahlzettel verloren. Viele potenzielle Wähler der zweitgrößten, sich liberal nennenden Partei Rumäniens blieben gestern zu Hause. Dieser Partei gelang es also nicht, die Formschwäche der Sozialdemokraten nach dem Regierungsrücktritt vor einem Jahr auszunutzen. Den Liberalen fehlen derzeit die Führungspersönlichkeiten, ihnen fehlt eine klare mehrheitsfähige Linie und ihnen fehlt es an Rückhalt in den meistgesehenen Fernsehsendern. Die stehen den Sozialdemokraten nahe. In Rumänien hat die Antikorruptionsbehörde in den letzten Jahren spektakuläre Erfolge erzielt. Tausende Verhaftungen von Politikern bis hinauf auf die höchste Ebene hinterließen Spuren, auch in der Sozialdemokratischen Partei. Sie warb in diesem Wahlkampf damit, dass auf ihren Listen über 80% neue Namen stünden. Neu sollte heißen unverbraucht, frisch, sauber. Handkehrum strebt der Chef der Sozialdemokraten jetzt eine Koalition ausgerechnet mit jener Partei an, die während des Wahlkampfes die Korruptionsjäger verunglimpfte und deren Befugnisse weiter beschneiden möchte. Das dürfte Victor Ponta und einigen anderen sozialdemokratischen Spitzenleuten gefallen, die ebenfalls unter Korruptionsverdacht stehen. Und der spektakuläre Wahlsieg könnte die Sozialdemokraten im Glauben bestärken, sich wieder alles leisten zu können, sogar den offenen Kampf gegen die in der Bevölkerung sehr beliebte Antikorruptionsbehörde.
Kohle bleibt in weiten Teilen der Welt als Energiequelle unverzichtbar. Der Verbrauch ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Nun scheint er fürs Erste leicht zu sinken, bleibt aber für lange Zeit auf hohem Niveau. Das zeigt der jüngste Bericht der Internationalen Energieagentur in Paris. Matthias Heim von der SRF Wirtschaftsredaktion. Wer verbraucht denn so viel Kohle?
Ja, da gibt es ein Land, das besonders heraussticht: China. China verbraucht heute knapp 50% der weltweit geförderten Kohle. Vor allem seit der Jahrtausendwende ist der Kohleverbrauch um ein Vielfaches gestiegen, also im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs. China braucht die Kohle vor allem, um Strom zu produzieren, aber auch fürs Heizen. Und gerade im Winter ist der Smog in vielen Städten Zeuge dieser Entwicklung. Und für all die Straßen und Gebäude, die in den vergangenen Jahren gebaut wurden, brauchte es Unmengen an Stahl und Zement. Und auch dafür kam die Energie aus der Kohle. Daneben gehören auch Russland, Japan und die USA zu den weltweit grossen Kohleverbrauchern.
Also bereits heute ist der Verbrauch von Kohle weltweit auf einem hohen Niveau. Wie sehen denn die Prognosen aus?
Ja, da hängt alles von China ab. Für welchen Weg entscheidet sich die chinesische Regierung, ist die große Frage. Zwar hat sie in den vergangenen Jahren die Energieproduktion breiter abgestützt und etwa in erneuerbare Energien wie Wind und Sonne investiert. Gleichzeitig werden fast 50 neue Atomkraftwerke gebaut oder sind in Planung. Aber wenn die Wirtschaft in China wieder stark anziehen sollte, dann könnte auch der Verbrauch von Kohle sehr rasch weiter ansteigen. Und dann kommt noch eine weitere Entwicklung hinzu. Gerade in vielen wirtschaftlich aufstrebenden Ländern im asiatischen Raum geht es darum, die Menschen überhaupt mit Strom zu versorgen. Und das geschieht größtenteils über Strom aus Kohlekraftwerken. Das ist in Indien immer mehr der Fall, aber neu auch in Vietnam und in Indonesien. Und da sprechen wir von Hunderten von Millionen Menschen, die neu mit Strom versorgt werden sollen. Diese Entwicklung im asiatischen Raum gleicht jetzt gewissermaßen die Entwicklung in Nordamerika und Europa aus. Dort sinkt nämlich der Verbrauch von Kohle seit einigen Jahren. Und deshalb geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass der Kohleverbrauch in den kommenden Jahren stabil ist, wenn auch auf hohem Niveau.
Nun sind sich die Klimaforscher einig, um den Klimawandel zu stoppen, muss der Kohleverbrauch reduziert werden. Das Klimaabkommen von Paris will die Erderwärmung bis 2050 auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Ist dieses Ziel denn mit dem hohen Kohleverbrauch überhaupt zu erreichen?
Ja, theoretisch ja. Der Punkt ist allerdings, je mehr CO2 durch das Verbrennen von Kohle heute und in Zukunft ausgestoßen wird, desto schwieriger ist es, eben dieses Ziel, die Erwärmung zu begrenzen. Das Klimaabkommen sieht vor, dass bis 2050 die Menschen nicht mehr CO2 ausstoßen sollen, als absorbiert werden kann. Durch die Natur selber, etwa durch Wälder, aber auch technisch, indem das CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen und im Boden eingelagert wird. Und wenn das eben nicht gelingt, dann müsste man konsequenterweise ab Mitte des Jahrhunderts ganz auf Kohle als Energiequelle verzichten. Und gerade mit Blick auf den asiatischen Raum, wo in einigen Ländern gewissermaßen erst das Kohlezeitalter beginnt, wird ersichtlich, wie schwierig es ist, die Wirtschaft und das Klima unter einen Hut zu bringen.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim hier im Rendezvous. In 11 Minuten ist es 1. Sterben oder sich ergeben. Das seien die Optionen der Rebellen im belagerten Osten der syrischen Stadt Aleppo, warnte gestern ein Rebellenchef. Die Großoffensive von Regierungstruppen und russischen Bombern hat den Stadtteil in Schutt und Asche gelegt. Tausende Zivilisten müssen fliehen. Was bedeutet der schnelle Vormarsch der Assad-Kräfte für die Opposition in Syrien? Das hat unser Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann zwei Aufständische gefragt, die er in Beirut getroffen hat.
Najwa kommt aus Daraya, einem Vorort von Damaskus, der bekannt war für seine Protestkundgebungen. Ihren Mann und den einen Sohn hat die Politaktivistin seit damals nicht mehr gesehen. Mit der ersten Demonstrationswelle vor bald 6 Jahren seien sie verhaftet worden. Daraya ereilte diesen Sommer das gleiche Schicksal, das die syrischen Regierungskräfte nun auch für die Rebellengebiete in Aleppo vorsehen. Auch die Vorstadt von Damaskus wurde bombardiert und ausgehungert, bis die islamistischen Rebellen, die sich dort zuletzt noch verschanzten, keine Alternative mehr sahen, als aufzugeben. Sie wurden in die Provinz Idlib entlassen, das größte zusammenhängende Gebiet, in dem die syrischen Aufständischen noch die Kontrolle haben. Heute ist Daraya eine militärische Sperrzone, sagt Najwa. Steht die syrische Rebellion vor dem Aus? Das Regime Assad habe noch nicht das ganze Land zurückerobert, aber sehr wohl die wichtigsten Städte, räumt die Aktivistin ein. Und überhaupt den größeren Teil des sogenannten nützlichen Syriens, wie es manchmal heißt, um das bevölkerungsreiche Gebiet abseits der Wüste zu bezeichnen. Im Osten Syriens hält die Dschihadistenmiliz IS zwar noch immer weite Landstriche und erzielte mit der neuerlichen Besetzung der Wüstenstadt Palmyra gerade einen weiteren propagandistischen Coup. Aber Najwa betrachtet die Dschihadistenmiliz gar nicht als Teil des Aufstandes. Sie unterstellt sogar, das Regime Assad habe den Aufstieg von IS gezielt begünstigt, um die gesamte syrische Rebellion in die Nähe dieser Fanatiker rücken und so schwächen zu können. Ibrahim ist Anwalt und Regimegegner. Er verteidigte politische Häftlinge in Syrien. Auch er lebt inzwischen im Exil im Nachbarland. Was lief schief? Gewiss, Assad kämpft mit mächtigen Verbündeten, Russland, Iran. Doch gleichzeitig fand die Anti-Assad-Front in mehr als 5 Jahren nicht im Ansatz zur Einheit. Ibrahim räumt die Schwäche ein, argumentiert mit der fehlenden Erfahrung. Regimekritik war verboten im letzten halben Jahrhundert in Syrien unter Assad, dem Vater und dem Sohn. Aber die Anti-Assad-Kräfte ließen sich auch vereinnahmen, wirft Najwa ein. Sie hatten verschiedene ausländische Sponsoren, sie alle verfolgten ihre eigenen regionalstrategischen Interessen. Der Aufstand ist auch stark konfessionell unterlegt. Sunnitische Regionalmächte ziehen die Fäden, viele der Rebellen sind Islamisten. Sie haben nie bewiesen, dass sie tatsächlich für einen großen Teil des Landes sprechen könnten. Vielleicht. Aber auch die Islamisten in der Rebellion seien Söhne Syriens und sehr wohl dem Kampf um Freiheit in Syrien verpflichtet, widerspricht Ibrahim. Und heute fühlen sich die Aufständischen alleingelassen, selbst von den sogenannten Freunden Syriens, darunter führende Staaten des Westens, die sprachen vom Sturz Assads. Doch es war nur Gerede, sagt Ibrahim. Sogar die Türkei scheint sich neu zu positionieren. Deren Truppen stehen zwar in Nordsyrien, aber sie sind mehr damit beschäftigt, dort kurdische Ambitionen kleinzuhalten, als Assad zu bedrängen. Und Syrien ist kriegsmüde, daran besteht kaum Zweifel. Viele wünschen sich längst nur noch eins, ein Ende der Zerstörung, des Leids, fast egal wie. Das stärkt Assads Position. Wie weiter also mit dem Aufstand, wenn überhaupt? Wird sich der Krieg zum Guerillakampf entwickeln, mit Kommandoaktionen aus dem Untergrund gegen ein immer repressiveres Regime? Das sei durchaus denkbar, sagt Ibrahim. Sicher einzig, Syrien sei nun ein besetztes Land. Russland und Iran, Assads Verbündete, zögen die Fäden. Und selbst wenn es Assad gelingt, den größten Teil des Landes zurückzuerobern, er wird abhängig bleiben von diesen Besatzern, sagt der Oppositionsaktivist.
Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann mit Stimmen aus der syrischen Opposition. 6:06. Zu einem ganz anderen Thema. Milch direkt ab Hof aus einem Automaten. Das zieht bei der Kundschaft und beschert den Bauern einen willkommenen Zusatzverdienst. Weil der Milchpreis tief ist, verkaufen immer mehr Schweizer Bauern ihre frische Milch auf diese Weise. Und auch in Deutschland floriert das Geschäft mit der Milch aus dem Automaten «Made in Switzerland». Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Das nötige Kleingeld eingeworfen und schon füllt der Milchautomat einen Liter Milch in eine Glasflasche. Wir sind im Hofladen von Bauer Christian Zeller im außerrhodischen Speicher. Der Milchbauer aus dem Appenzellerland hat sich bereits vor Jahren einen Milchautomaten angeschafft.
Der Milchautomat hat mehr, dass wir die Wertschöpfung auf dem Hof erhöhen können. Und zweitens ist es für uns sehr wertvoll, wenn wir ein direktes positives Feedback von den Konsumenten haben. Sie schätzen da extrem, dass sie da 24 Stunden, 7 Tage in der Woche immer an die Milchtankstelle an und da ihre Milch abholen.
Der 41-jährige Landwirt erhält für einen Liter Biomilch von seinem Abnehmer, einem Milchverarbeitungsbetrieb, rund 80 Rappen. Für den Liter Rohmilch aus seinem Automaten aber sind die Kunden bereit, fast das Doppelte zu zahlen. 1,50 Franken. Alfred Bruni hat den Schweizer Milchautomaten erfunden. Für ihn hat die frische Rohmilch direkt ab Bauernhof gegenüber der behandelten Milch beim Detailhändler so einige Vorteile.
Aus der Rohmilch kann man halt gewisse Sachen machen, die man mit der pasteurisierten Milch nicht machen kann. Man kann gut Joghurt machen. Hat es Ausländer, die Sauermilch machen oder Käse zum Teil. Und so, und dann sind die natürlich schon sind die begeistert von dem, oder?
Vor 22 Jahren entwickelte Bruni seinen ersten Brunimaten. So nennt der 55-jährige St. Galler seinen Milchautomaten, der bei den Bauern in diesem Jahr zum Verkaufsschlager wurde. 3 Millionen Franken setzte er mit seinen Automaten im laufenden Jahr um. 300 Stück verkaufte er, 200 davon in Deutschland.
Das ist schon der Tiefmilchpreis. Ja, das hat jetzt vielen Bauern wehtun. Im Ausland habe ich natürlich da eben Sachen gehört von deutschen Bauern, die 120 Cent noch hatten für den Liter Milch. Und da ist natürlich, also da ja ganz extrem gewesen, weil da Anfragen gewesen sind aus dem deutschen Bereich.
Die Milchbauern in Deutschland verdienen dank den Schweizer Milchautomaten rund 4-mal so viel wie für die Milch, die sie an Molkereien verkaufen, nämlich rund 1 Euro pro Liter Automatenmilch. In Berlin verlangen gewisse Bauern sogar 2 Euro für den Liter aus dem Milchautomaten. Auch wenn jeder Bauer den Preis für den Liter Frischmilch selber bestimmen kann, sagt Bauer Christian Zeller aus dem Appenzellerland zu den Preisen aus Berlin.
So mutig sind wir jetzt noch nicht bis jetzt, aber ja, man muss schauen, ob die Leute gewillt sind, um das zu zahlen. Ja. Ja. Aber wir wollen eigentlich hier nicht irgendwelche Fantasie- oder Wochenpreise machen, sondern wir wollen das für beide Seiten stimmt, für den Konsument und für uns auch.
Rund 5% seines Einkommens erziele er mittlerweile mit seinem Milchautomaten. Das sei ein wichtiger Zusatzverdienst, sagt der Milchbauer aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. In der Schweiz besitzen rund 500 Bauern bereits einen Milchautomaten aus der Fabrik von Alfred Bruni und zahlten pro Gerät bis zu 10'000 Franken. Dass er mit seiner Erfindung vielen Milchbauern den Weg ebnen könne, um finanziell wieder besser dazustehen, sei einer seiner Hauptbewegungsgründe.
Es macht Freude. Oder? Das ist schon ein bisschen das Ding, dass der Bauer etwas mehr hat von seinem Produkt. Ja.
Über die Automatenmilch, der Bericht von Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher. In 2 Minuten ist es 1. Gleich im 1. und 4. Wenn Schwimmwesten ein Leben erzählen. Das Projekt Life Jacket zeigt, wer die Menschen waren, bevor sie in die Flucht getrieben wurden. Wir reden darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Fabian Schlurp.
Facebook Schweiz muss in einem Gerichtsfall keine Nutzerdaten herausgeben. Das hat das Bundesgericht geurteilt. Der Grund? Die geforderten Daten lägen nicht in der Schweiz, sondern bei Facebook Irland. In der Schweiz sind mehr Mietwohnungen auf dem Markt und sie sind im Internet auch länger ausgeschrieben. Das zeigt der Online-Wohnungsindex vom Verband der Immobilienwirtschaft und der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Nach den Bombenanschlägen in Istanbul fliegt die türkische Luftwaffe nun Angriffe auf Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Norden Iraks. Eine Splittergruppe der PKK bekannte sich zu den Anschlägen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach den Anschlägen Vergeltung angekündigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.